SWR 2 Kultur aktuell.
Sie gehört zum Inventar westlicher Protest- und Popkultur. Joan Baez hat lange vor Pop und Rock mit Folksongs auf Missstände hingewiesen und seit den 60er und 70er Jahren gegen Rassismus, Ausbeutung und Kriegspolitik im eigenen Land und in der Welt gesungen. Eine unbedingte Pazifistin, die lebte, was sie sang und die das sang, was sie lebte. Heute wird Joan Baez 80 Jahre alt und mit Jens Rostek, dem Musikwissenschaftler und Autor einer Baez-Biografie, möchte ich über die, wie man sie auch oft genannt hat, First Lady des Protests sprechen. Herr Rostek, Joan Baez kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken, musikalisch wie politisch. Als was versteht sie sich eigentlich selber?
Man würde ja denken, dass sie, die als Queen of Folk immer tituliert worden ist, als Passionaria der Bürgerrechtsbewegung, als Galionsfigur des Friedens, dass sie sich eben auch als Sängerin als erstes primär verstehen würde. Aber sie hat sich tatsächlich immer als Aktivistin, als Politikerin gesehen. Sie hat gesagt, dass die Stimme ihr von der Natur geschenkt worden sei damals und dass sie diese Stimme einfach ausgebaut hat, dass sie sie als Waffe benutzt hat und die Lieder, die sie gesungen hat, erst Traditionals und später eben auch eigene und vor allen Dingen moderne Lieder, die dann als Munition eingesetzt hat. Also sie hat ihren Gesang ganz gezielt instrumentalisiert und sie möchte weniger als Sängerin sozusagen in die Geschichte eingehen, sondern als jemand, der wirklich mit Musik was bewegt hat und Musik eigentlich nur als Vehikel genutzt hat, um in der Welt etwas zu verändern und zu verbessern.
Sie hat We Shall Overcome vor 200.000 Menschen gesungen, als Martin Luther King 1963 seine berühmte Rede hielt. Woher kam denn diese politische Prägung?
Die politische Prägung kam eigentlich schon aus dem Elternhaus. Ihr Vater war ein unorthodoxer Wissenschaftler, der sich nicht der Industrie angebiedert hat, sondern für NGOs, würden wir heute sagen, in die weite Welt ausgeschweift, seine Kinder mitgenommen hat. Und dadurch hat Joan Baez schon als ganz kleines Mädchen Missstände, Armut und andere Lebensweisen kennengelernt und eckte dann auch nach ihrer Rückkehr als junges Mädchen in den USA überall an. Sie sah selbst exotisch aus, als Tochter einer Mexikanerin, eines mexikanischen Vaters und einer schottischen Mutter. Sie war sozusagen jemand, die von Anfang an zwischen den Stühlen saß und sie hat sehr früh einen Mann kennengelernt, Ira Sandpearl, der sie so eine Art Mentor in die Lehre Gandhis eingeführt hat. Und so war sie mit der Theorie und der Praxis auch des gewaltlosen Widerstands und des zivilen Ungehorsams sehr früh vertraut und hat das eigentlich schon als Teenager gelebt, hat sich schon in der Schule sinnlosen Maßnahmen widersetzt.
Also diese Traditionen von zivilem Ungehorsam und gewaltfreiem Widerstand, die haben schon früh ihr Denken und ihr Verhalten beeinflusst. Sie hat sich ja in den 60er und 70er Jahren mit der US-Finanzbehörde angelegt, weil sie mit ihren Steuern nicht den Vietnamkrieg finanzieren wollte. Und sie hat das Geld stattdessen auf ein Sperrkonto gezahlt. Welche Rolle hat sie gespielt in den Protesten gegen den Vietnamkrieg?
Ja, vielleicht dazu noch ganz kurz eben nur den Teil der Einkommensteuer, der eben für Rüstungsausgaben bestimmt worden wäre. Dann hat sie ja auch noch dieses Institute for the Study of Nonviolence gegründet, also eines der ersten weltweit ersten Institute, in denen sozusagen diese Gewaltlosigkeit eben auch wirklich gelehrt wird. Vietnamkrieg war für sie was ganz, ganz Prägendes. Sie hat ihren späteren Ehemann David Harris so kennengelernt. Der gehörte einer Bewegung an, die, man würde heute sagen, einer Kriegsdienstverweigererbewegung an. Das waren also junge Männer, die ihre Wehrpässe verbrannt haben, die nicht in den Krieg gezogen sind, dafür lange Gefängnisstrafen riskiert haben, im Falle von Joan Baez Ehemann so lange, dass er nicht mal die Geburt des gemeinsamen Sohnes Gabriel miterleben konnte. Und Joan Baez selber wurde dafür auch mehrfach eingebuchtet, kam dann auch in wenigen Tagen wieder raus. Und sie hat, als sie in Woodstock diesen legendären Auftritt damals absolviert hat, vor 100.000 Zuschauern, im Gewitterregen von Woodstock, hat sie den Leuten erstmal erzählt, wie es in dieser Gefängniszelle für ihren Mann, wie es um ihn da bestellt ist und dass er da durchmachen muss für seine Überzeugungen. Später ist sie dann Anfang der 70er Jahre selbst nach Hanoi gereist und hat zu Weihnachten einem ganz schrecklichen Bombenangriff hat ihn erleiden müssen und ist gleichzeitig mit den Vietnamesen im Bombenkeller geflüchtet und hat da eine Platte aufgenommen, wo sie den Menschen sozusagen mit ihren Liedern ja auch Mut zuspricht und zusingt, während von ihrem eigenen Volk sozusagen von oben die Bomben fallen. Also hat sich sozusagen auf die andere Seite gestellt und hat das dann später als LP veröffentlicht, also diesen Mitschnitt dieser Horrornacht in diesem Bombenkeller.
Also sie ist eigentlich auch immer sehr weit gegangen. Also sie haben ja ein Buch geschrieben und das trägt den Titel Porträt einer Unbeugsam. Sie ist immer weit gegangen und hat viel Mut bewiesen.
Es hat immer was Unbeirrbares, man könnte auch sagen, was Störrisches, was Dickköpfiges, das hat sie selber auch gesehen, also sie lässt sich so schnell von dieser Meinung nicht abbringen. Sie versucht da eben ganz konsequent zu sein, hat sich aber dadurch eben auch keiner Partei, keiner Ideologie sozusagen verschreiben müssen, hat sie von niemand von den Karren gespannt worden, hat sich eben nie ausbeuten lassen, sie ist da ganz konsequent ihren Weg gegangen. Und jemand, mit dem sie eigentlich ziemlich viel gemeinsam hatte, nämlich Bob Dylan, dem sie auch zusammen gelebt hat, dem hat sie sozusagen immer auch vorgeworfen, dass er eigentlich dieses Engagement nicht so weit ausgeweitet hat, wie sie das in den Anfangsjahren zusammen beide getan haben. Sie ist dieser Linie eben treu geblieben. Bob Dylan ist dann einen ganz anderen Weg gegangen, aber sie hat erstmal, ihr Engagement war sozusagen immer die Priorität vor allem musikalischen. Selbst wenn die musikalische Entwicklung sich immer mehr vervollkommnet hat, die Platten auch musikalisch immer reicher und vielfältiger wurden und sie ihre eigenen Songs geschrieben hat, war sozusagen der Kampf für den Frieden, der unbedingte Kampf, gewaltlos, mit sehr viel Liebenswürdigkeit, mit sehr viel Charme und Feminität vorgetragen, war immer die oberste Priorität.
Vor wenigen Tagen wurde ja in Washington das Kapitol gestürmt. Die USA ringen um Stabilität nach diesen Jahren einer hasserfüllten und demokratieverächtlichen Präsidentschaft. Also sich für Demokratie zu engagieren, das ist derzeit nötiger denn je. Wie hat sich Joan Baez zu Trump geäußert?
Sie hat sich schon ganz lange im Vorfeld seiner Wahl, also schon vor 4 oder 5 Jahren, sehr besorgt geäußert, dass dieser Mann eben Präsident werden konnte. Er hat sich also vehement dagegen ausgesprochen, dass er in dieses Amt gelangt ist. Hat dann, kurz nachdem er ins Amt gelangt ist, einen satirischen Song komponiert. Nasty Man heißt er. Da kann man sich mal im Internet angucken, ist sehr witzig. Und da wird beschrieben, wie jemand, der also eigentlich nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist, im Garten des Weißen Hauses also hin und her irrt, aber trotzdem natürlich dabei auch sehr, sehr gefährlich ist. Also sie hat das sozusagen auch musikalisch aufgegriffen und hat sich sehr stark dafür engagiert, dass das eben ein Ende nimmt mit seiner Regentschaft. Sie hat bei den Women's Marches teilgenommen und dass er jetzt abgewählt worden ist, ich glaube, das ist für sie eine ganz große Genugtuung gewesen. Wie Sie vielleicht wissen, hat Joan Baez in den letzten Jahren auch angefangen, Porträts zu malen von den sogenannten Mischief Makers, Unruhestiftern. Da waren also ganz, ganz viele wichtige Menschen dabei. Gandhi, Martin Luther King natürlich und Bob Dylan, aber da waren keine amerikanischen Präsidenten dabei und Donald Trump natürlich schon gar nicht.
Warum ist sie eigentlich nie Politikerin geworden? Weil sie überzeugt war von der gesellschaftsverändernden Kraft der Musik, also entgegen Adorno, der ja mal gesagt hat, Popmusik und politisches Engagement sind unvereinbar.
Ich glaube, dass sie auf ihre Art eben politisch ganz viel bewirken konnte, aber das wäre eben nie parteipolitisch gegangen. Sie hat es eben geschafft, wirklich Menschen im kleinsten Kreis Mut zuzusprechen, Mut zuzusingen. Ein Beispiel zum Beispiel, als der Irakkrieg auf seinem Höhepunkt war und Bush Junior dafür verantwortlich war, hat sie den Müttern von gefallenen Soldaten Mut zugesungen, hat sie getröstet. Sie konnte also im Einzelfall, aber eben auch im ganz großen Publikum vor wenigen Menschen in einer Bar, in einer Kneipe, in einem riesen Stadion, konnte sie sehr viel bewirken, ganz viele Menschen einfach Zuversicht einflößen. Und als Parteipolitikerin hätte sie ja immer wieder ihre Meinung ändern müssen oder sich sozusagen bestimmten Gegebenheiten anpassen müssen. Sie hat einmal für Obama eben auch sich im Wahlkampf ein bisschen engagiert, das hat sie später bereut, eben genau deswegen, weil sie eben da ihrer Linie untreu geworden ist. Sie hat natürlich von Obama sehr viel gehalten, hat auch sehen müssen, dass Obama nicht so viel bewirken konnte, wie er vielleicht selber gerne gewollt hätte, war auch freundschaftlich nachher mit Obama verbunden, aber sie hat natürlich eben auch gemerkt, da muss man Kompromisse eingehen. Und sie hat, was ihre musikalische Ausrichtung angeht und was ihre unbedingte Zuversicht angeht, dass es mal eine friedliebendere Welt geben wird. Das hat sie sozusagen ganz konsequent verfolgt und ist davon nicht abgewichen. Das kann man, glaube ich, als Politiker nie. Da muss man immer also gewisse Kompromisse machen, Einschränkungen eingehen und das wäre gar nicht ihr Ding gewesen. Und dafür ist sie wahrscheinlich wieder doch zu sehr Musikerin.
In den 60er Jahren ist sie auch bei den Ostermärschen in der Bundesrepublik mitmarschiert. Was verbindet sie denn mit Deutschland?
Ja, einmal genau das, dass sie auf dem Höhepunkt ihres jungen Ruhms, also in beiden Teilen Deutschlands aufgetreten ist, auch in der DDR ist sie damals aufgetreten. Sie ist eben bei den Ostermärschen, hat sie sich produziert, also hat da eben auch sozusagen unliebsame Positionen. Man muss ja auch sich mal vorstellen, das war eine Position, für die man auch in anderen Ländern, in Diktaturen zum Beispiel, ins Gefängnis kommen konnte, mit dieser Auftritte. Sie hat sich also da auch immer auf die Seite der Bürgerrechtler gestellt, der Unbequemen. Sie hat es in der DDR sogar geschafft, Wolf Biermann, der damals Persona non grata war, in eine Fernsehsendung zu holen, in der er normalerweise gar nicht hätte auftreten oder überhaupt nur anwesend sein können. Durch ihren Ruhm hat sie ihn da einfach eingeschleust und sozusagen der Staatssicherheit ein Schnippchen geschlagen. Und das sind also auch alles so Phänomene, mit denen ich sie heute auch noch weiterhin sehr befreundet. Sie hat also auch da beide Lager sozusagen kennengelernt, hat sich auf beiden Seiten eben dem Engagement verschrieben. Und in den 80er Jahren war sie in Deutschland ein sehr gefragter Tourneekonzertstar, als sie mit Konstantin Wecker und Mercedes Sosa, also auch Menschen, die für Engagement stehen und für gesellschaftliche Umwälzungen eben auch auf den Bühnen stand. Und sie hat ja gerade auch in Deutschland eine ganz große Fangemeinde. Nicht nur Menschen, die ihre Musik schätzen, den Frog, ihre unvergleichliche Stimme, sondern natürlich eben auch diese absolute Kompromisslosigkeit, diese Konsequenz.
Joan Baez, Folklegende, Protestsängerin und politische Aktivistin, feiert heute ihren 80. Geburtstag. Ein Glückwunschgespräch war das mit Jens Rostek, Musikwissenschaftler und Autor einer Biografie über Joan Baez mit dem Titel Porträt einer Unbeugsamen. Diese Biografie ist im Hamburger Osburg Verlag inzwischen in der 3. Auflage erschienen. Herzlichen Dank, Herr Rostek.
Vielen Dank, Frau Bach.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.